Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.
Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interview-Format der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf tt.com. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Am Sonntag steigt das Regionalliga-Derby Reichenau gegen Kufstein. Wie schaut's da aus? Wie geht's überhaupt im Tiroler Unterliga-Fußball? Darüber sprechen wir mit unserem TT-Sportredakteur Alexander Gruber. Herzlich willkommen im Studio, Alex.
Ja, hallo meinerseits und danke für die Einladung.
Das Derby Reichenau gegen Kufstein wird auch bei uns übertragen auf tt.com. Aus deiner Sicht, wie läuft denn die Regionalliga derzeit?
Ja, jetzt ist es ja wieder zum zweiten Mal, nachdem ja auch eine Corona-Pause war, zu dieser Teilung gekommen in der Regionalliga Tirol Oberes und Unteres Playoff mit je 5 Teams und zu dem oberen Playoff mit 2 Vorarlbergern, 2 Salzburgern und 2 Tirolern, wo eben der FC Kufstein und die SVG Reichenau seitens Tirol vertreten sind. Die Spannung ist vor allem in der Regionalliga West, also mit den Vorarlberg und Salzburgern garantiert, weil zumindest eine Mannschaft, Schwarz-Weiß Bregenz, um eine Zweitliga-Lizenz bzw. Zulassung angesucht hat. Tirol und Salzburg ist so ein bisschen das Zünglein an der Waage, um denen den Weg unter die Top 2 und somit zum anvisierten Aufstieg zu vermiesen, unter Anführungszeichen. Ja.
Es erwarten einen in der Liga sehr spannende Spiele. Wie gesagt, wir übertragen auch auf tt.com. Aber es ist nicht gleichzeitig ein bisschen ein Problem, fast schon eine Farce, dass eigentlich nur einer von 6 tatsächlich aufsteigen will.
Ja, in der letzten Saison, wenn ich mich richtig erinnere, war es leider gar keiner von diesen 6 Mannschaften. Heuer ist zumindest einer. Die zweite Liga ist natürlich für Vereine, die aus der Regionalliga kommen, nicht ganz leicht zu stemmen, sprich was Lizenzauflagen betrifft, wirtschaftlicher und infrastruktureller Natur. Aber ich habe in letzter Zeit positive Signale sowohl vom FC Kufstein als auch aus Imst vernommen. Vom ST Imst ist mir bekannt, dass der Verein sehr wohl in Erwägung zieht, nächste Saison, also einmal um diese Lizenz bzw. in der zweiten Liga heißt es Zulassung anzusuchen. Natürlich ist der sportliche Weg ein anderer, den muss man im Meistertitel in der Regionalliga West, muss man natürlich erst einfahren können, aber Imst ist dran, hat infrastrukturell alle Möglichkeiten, auch wirtschaftlich und möchte das nächste Saison in Angriff nehmen und der FC Kufstein hat es auch einmal anklingen lassen, dass man auf Sicht schon wieder diesen Schritt probieren will.
Wenn man es ein bisschen in Zahlen fassen würde, von welchen Budgets redet man da? Was braucht man, um in der zweiten Liga mitzuspielen?
Ja, ich glaube, es ist natürlich dann immer die Frage. Mittlerweile ist in der zweiten Liga auch schon großteils ein Vollprofi-Betrieb. Allerdings werden die Spieler in diesen Mannschaften und in dieser Liga sicher nicht reich. Deswegen gehen viele dann auch mit Mitte 20 den Schritt zurück in die Regionalliga und machen eine Berufsausbildung, weil sie dann wahrscheinlich wirtschaftlich besser dastehen, wie wenn sie nur Profi da sind in der zweiten Liga haben. Ich würde es jetzt einmal beziffern, dass man sicher mal in den 7-stelligen Bereich hineinwandern muss. Ob es dann 1,5, 2 Millionen sein, sei dahingestellt, aber ich sage, in den 7-stelligen Bereich wird man gehen müssen.
Es ist nicht besonders attraktiv, derzeit für viele Vereine aufzusteigen, aber für den Tiroler Fußball insgesamt wäre es wahrscheinlich sehr wichtig, wenn man sowohl einen Verein, zumindest einen in der obersten, als auch in der zweiten Klasse hätte, vor allem wahrscheinlich für junge Talente.
Ja, das Problem nach dem Zwangsabstieg des FC Wacker in die Hypo-Tirol-Liga und ist natürlich, dass wir jetzt in der zweiten Liga eine Lücke haben, die speziell für die Talenteschiene sehr unerfreulich ist, weil eben das Sprungbrett von zweiter Liga zur Bundesliga fehlt. Wie gesagt, deswegen sind die Bestrebungen aus Imst und Kufstein sicher für die Zukunft sehr toll. Im Moment ist natürlich das Ganze auf sehr wackeligen Beinen mit dem Bundesliga-Verein, der mit einem kleinen Budget jedes Jahr um den Klassenerhalt kämpfen muss und einer fehlenden Plattform für die Talente in der zweiten Liga. Also das wäre sehr schön, wenn man das sehr bald schließen könnte.
Droht da die Gefahr, dass Talente abwandern oder vielleicht überhaupt weniger dann nach oben drängen?
Ja, es ist grundsätzlich die letzten Jahre, weil ich ja schon länger in der Tiroler Talenteschiene also tätig bin und einen Einblick habe, so dass die besten Talente natürlich auf Tiroler Boden sehr schwer zu halten sind, wenn sie Angebote aus dem deutschen Raum oder Salzburg oder auch Rapid bekommen, weil sie halt da einen durchgängige Schiene haben, wo sie dann eben über Regionalliga, zweite Liga in die Bundesliga herangeführt werden. Natürlich sind da die wirtschaftlichen Bedingungen oft um vieles besser wie in Tirol und das tut mir persönlich sehr weh, weil es natürlich schon das Ziel sein muss, dass man die besten Talente auch in Tirol haltet und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass uns das gelingt, einmal das Ganze auf eine durchgängige Tiroler Ebene zu stellen, um wieder positiv nach vorne schauen zu können.
Wattens spielt oben die WSG Tirol wird wahrscheinlich auch oben bleiben, schaut zumindest derzeit sehr gut aus. Inwieweit ist das auch ein Sprungbrett für wirklich große Tiroler Talente?
Ja, ich glaube, die Gefahr, was man da immer hat, ist, dass man, wenn ein junger Spieler talentiert und gut ist, dass man sofort heutzutage schneller fordert, dass der zu seinen Einsatzzeiten, Einsatzminuten kommt mit Berater, Eltern und so weiter. Aber die Wahrheit ist Bundesliga auch in Österreich. Und ein Verein, der jedes Jahr mit Klassenerhalt kämpft, kann nicht Minuten herschenken an junge Talente, weil in erster Linie geht es darum, die Liga zu sichern. Die WSG hat das aber in den letzten Jahren eigentlich eh immer wieder gut geschafft, sei es mit Quereinsteigern wie Gebauer, Schneck oder heuer jetzt mit dem Justin Faust, junge Talente heranzuführen und auch einzusetzen. Und im Kader der WSG scheinen sehr wohl sehr viele Tiroler auf. Aber wie schon gesagt, zuerst ist der Druck da, die Liga zu halten. Und das andere ist eine super Begleiterscheinung, wenn es gelingt, Tiroler heranzuführen und in die Bundesliga zu etablieren.
Die ganz glorreichen Zeiten mit Meistertiteln hier in Innsbruck ist ja schon lange vorbei. Auf mittlere Sicht, gibt es da einen Hoffnungsschimmer, dass es doch wieder stark nach oben gehen könnte?
Ja, aus der eigenen Geschichte und mit doch langer Erfahrung habe ich da eher wenig Hoffnung, dass es wieder ganz nach oben gehen wird. Ich glaube, das, was Watten in der letzten Saison an der WSG Tirol bzw. letzte Saison gelungen ist mit dieser internen Europacup-Qualifikation und mit zwei Spielen, die mehr oder weniger gefehlt haben, wirklich international aufschlagen zu können, ist, glaube ich, das höchste der Gefühle, von dem man im Moment träumen kann. Und das liegt einfach auch daran, dass die infrastrukturellen und auch natürlich die wirtschaftlichen Bedingungen fehlen, um was Größeres aufzubauen.
Du warst früher Wackerspieler. Wie sehr nimmt dich das jetzige Schicksal mit? Man spielt ja, je nachdem wie man es nimmt, in der vierten bzw. fünften Liga. Da auch nicht besonders erfolgreich. Es ist immer wieder von Investoren die Rede, eine schwierige Trainersuche und so weiter. Wie sehr beschäftigt dich das?
Ja, ich meine, ich bin als wirklich junger Bursche beim alten FC Wacker groß geworden im Nachwuchs, habe dann auch nochmal das Privileg gehabt, zwei Jahre in der Bundesliga spielen zu dürfen. Ja, es ist, glaube ich, einfach ganz schwierig mit dem, was die letzten Jahre passiert ist, mit den Investoren, mit diesen Vorgeschichten, die es da gegeben hat, war es auch schwer, schon im Sommer eine Mannschaft zu bauen, die auch selbst für die Tiroler Liga schlagkräftig ist, weil viele Spieler einfach gegangen sind. Es ist irgendwie, wie soll man sagen, es tut weh, weil ich glaube, es gibt immer noch viel Tradition und viel Liebe auch in Tirol zum Verein. Andererseits hat man wenig Hoffnung aktuell, dass sich das wieder stabilisieren könnte. Natürlich wünscht man sich das, weil je breiter Tirol aufgestellt ist, desto besser.
Die gesamte Gesellschaft, auch die Wirtschaft, hatten sehr schwierige Jahre, Corona-Jahre. Das hat wahrscheinlich auch den Fußball mit betroffen. Da hat es ja auch Spielsperren und so weiter gegeben. Inwieweit hat das vielleicht heute noch Nachwirkungen oder ist das einfach wieder wie früher sozusagen?
Ja, ich glaube, die Corona-Zeit hat der Tiroler Fußball eigentlich grundsätzlich trotz dieser Spielpausen und ja, Absagen von ganzen Meisterschaften gut überstanden. Ich war in letzter Zeit immer wieder mal auf einem Unterhausschauplatz. Die Begeisterung ist ungebrochen aus meiner Sicht. Die Leute sehnen sich wieder nach diesem Dorffußball, nach ihren Mannschaften, auch nach diesem sozialen Zusammenkommen. Und ich erlebe es zum Teil sogar so, dass dieser Besuch beim Heimatverein oft ein bisschen positiver besetzt ist, als wie den Fernseher einzuschalten und den Weltfußball mit milliardenschweren Weltfußball anzuschauen.
Wie schaut es mit dem Nachwuchs aus? Drängt der weiterhin in den Fußball oder gibt es da andere Alternativen mittlerweile, die attraktiver sind für die Kinder?
Ich glaube, ungeachtet der Sport oder ob Fußball, Basketball, Handball, ich glaube, es ist grundsätzlich aufgrund der vielseitigen Möglichkeiten schwerer, Kinder, wie man so schön sagt, dabei zu behalten, am Ball zu lassen, weil einfach ganz viele Einflüsse sein für die Kinder. Sie können viele Hobbys ausleben, sie können viele andere Sachen machen. Ich glaube, wenn man Kinder findet, die von innen heraus diesen Sport, in dem Fall Fußball, lieben, um den muss man sich extrem bemühen, das sollte man extrem fördern. Ich hätte jetzt nicht erlebt im Fußball, dass der Zulauf geringer wird.
Wie schaut es aus, wenn man den gesamten Unterhausfußball in Tirol ein bisschen beurteilen will? Ist das eher im Aufwind, auch was die Zahl Vereine, Spieler und so weiter betrifft, oder hat man einfach immer mehr Schwierigkeiten, zum Beispiel eine zweite Mannschaft zu stellen?
Ja, lustigerweise war eigentlich in der Vergangenheit oft so das Thema, auch was ich selber erlebt habe, dass es schwierig sein könnte, eine zweite Mannschaft zu melden. Mittlerweile gibt es, wie man jetzt wieder vernommen hat, Neugründungen, die zum Teil auch sehr kurios sind, wo noch keine Trainer, keine Mannschaft da sind. Es wird schwieriger für Funktionäre und Trainer, die Teams beieinander zu halten, aber ich glaube, wir haben nach wie vor 150 Vereine circa und 1200 Mannschaften. Also es ist sicher nicht so, dass man da in Panik ausbrechen muss, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine sehr breite Ebene und eine gute Plattform.
Von der Breite und der Zahl der Spielerinnen noch weit in der Frauenfußball. Mhm. Aber alles beim Aufholen, wie ist denn da die Situation in Tirol?
Ja, ich glaube, durch diese Tirolliga, Landesligen und jetzt auch wieder hat sich auch die Wacker Damenmannschaft in der Frauenbundesliga wieder nach einem sehr schweren personellen Herbst wieder zumindest so aufgestellt, dass man spielfähig ist. Ich glaube, der Frauenfußball wird oft ein bisschen unterschätzt da, weil ich habe hier und da das Tiroler Cup-Finale der Frauen gesehen, hier und da mal eine Halbzeit der Wackerdamen oder so. Ich habe schon das Gefühl, auch in der Talenteschiene hat man immer wieder sehr, sehr gute Mädchen. Auch die U14-Auswahl der Mädchen spielt sehr stark. Grundsätzlich hat sich da einiges getan in den letzten Jahren. Das Problem, was man da hat, ist auch diese Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Kampfmannschaft. Die guten 14-jährigen Mädchen haben in Tirol dann schwer Fuß zu fassen, wenn sie Richtung Professionalität gehen wollen. Die gehen dann viele zu anderen Bundesliga-Clubs oder eben in dieses nationale Frauenzentrum in St. Pölten. Und ja, da ist der Verband bzw. der ein oder andere Verein auch dran, dass man da Lösungen findet.
Apropos spielfähig, dazu gehören auch Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen. Da gibt es ja auch einen Mangel, oder?
Ja, der Mangel ist bekannt, ja. Die Tragik an dem Ganzen liegt, da ich ja auch, wie gesagt, sehr gerne auf ein Unterhausspiel zuschauen gehe und mir ein bisschen auf der Tribüne sozusagen inkognito verstecke. Ich glaube, was sich die Schiedsrichter zum Teil auch anhören müssen, ist nicht immer ganz ausstrahlend. Es wird auf einem Fußballschauplatz immer so sein, aber ich glaube, man sollte es einfach mehr schätzen, dass sich da jemand hinunterstellt, Entscheidungen trifft, seine Freizeit opfert, auch wenn es natürlich eine kleine Entschädigung dafür gibt. Und ich glaube, das gehört für uns alle, auch für Spieler, Trainer, und dann nehme ich mich selber in die Pflicht, einfach positiver besetzt und damit man eben wieder Personal lukrieren kann.
Wir haben vom Dorffußball gesprochen, vom Nachwuchsfußball. Aber du hast auch angesprochen, der ganz große internationale Fußball, da immer höher, immer weiter, immer noch höhere Gagen und Budgets, Diskussionen über alle 2 Jahre WM, Super League und so weiter. Wie siehst du diese Entwicklung?
Ja, da kennt man, glaube ich, meine Meinung auch aus der ein oder anderen Kolumne für die Tiroler Tageszeitung. Also ich glaube, das ist so, passt ein bisschen zur gesamten Welt. Immer mehr, immer weiter, immer höher. Ich glaube, alle 2 Jahre WM ist eine Utopie. Man sieht ja jetzt schon, dass die Spieler, auch wenn sie hoch bezahlt sind, völlig überspielt sind, das, was sich an Verletzungen zeigt. Ich glaube, der Kalender gibt es auch nicht mehr her. Die Bestrebungen der Verbände von der FIFA, die haben einen Zweck. Das ist wieder mehr Fernsehen, mehr Geld und so weiter. Ich bin ja absoluter Feind davon und ich finde, das hat sich schon auf ein Niveau entwickelt, was ich als, sage jetzt einmal, als Arbeiter sehr skeptisch sehe.
Also man kann sagen, irgendwann werden sich die großen Fußballplaner da auch ein Eigentor schießen, weil einfach das zu sehr ausgereizt wird.
Ja, man muss hoffen, dass dann schon irgendwann wieder der Geist in viele prominente Clubs und große Clubs entsteht und auch Verbände natürlich, Nationalverbände, da einen entsprechenden Widerstand zu leisten. Und natürlich hängen die genauso am Futtertrog dieser Zahlungen, aber es wäre schön, wenn da auch ein bisschen Umdenken kommt und wie gesagt, das kann nur von den großen Clubs und von den großen Verbänden kommen.
Lieber Alexander, danke schön fürs Kommen, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Nach 3 Corona-Wintern war diese Wintersaison wieder relativ normal. Die Nächtigungszahlen haben sich sehr positiv entwickelt. Wie schaut es auch künftig aus? Darüber sprechen wir mit dem Landesrat für Tourismus, Wirtschaft und Digitalisierung, Mario Gerber. Willkommen im Studio.
Herr Fahner, vielen Dank für die Einladung ins DT Live Studio.
Herr Landesrat, der Tourismus präsentiert heuer wieder ein kräftiges Plus. Man ist annähernd auf den Zahlen von vor Corona. Ist die Krise völlig überstanden?
Ja, mir ist eines mal ganz wichtig, wir haben eine positive Stimmung. Die vielen Familienbetriebe und ihre fleißigen Mitarbeiter sind positiv gestimmt. Und das ist gerade nach der schwierigen Zeit, die wir im Tourismus erlebt haben, ein ganz, ganz tolles Zeichen. Wir haben jetzt die Zahlen bis Ende Februar vorliegen. Die schauen gut aus. Da sind wir noch knapp hinter dem Ergebnis vor Corona. Aber uns geht es jetzt um das, dass die Stimmung wieder passt und dass wir vor allem zufriedene Gäste haben und zufriedene Mitarbeiter.
Zufriedene Mitarbeiter, wie schaut es da aus? Die Arbeitskräftesituation war ja heuer sehr angespannt.
Ja, es ist natürlich nach wie vor eine dramatische Situation. Auf der einen Seite freut es mich natürlich als Wirtschaftslandesrat, dass wir de facto Vollbeschäftigung haben. Wir haben noch nie so viele Menschen im Arbeitsmarkt gehabt. Auf der anderen Seite leidet natürlich die Wirtschaft generell in Tirol, weil ohne fleißigen Mitarbeiter ist einfach eine Wirtschaft nicht möglich.
Wir haben Fachkräftemangel im Tourismus, aber auch in allen anderen Branchen sozusagen. Da wird sich ja wahrscheinlich noch verschärfen, wenn man auf die Prognosen sieht. Gleichzeitig gibt es immer mehr Tendenz in Richtung 4-Tage-Woche, Work-Life-Balance. Sie haben da sehr kritische Worte gefunden. Soll man wieder mehr arbeiten statt weniger?
Ich möchte mal vorausschicken, ich glaube, wir alle müssen schauen, dass wir in eine Leistungsgesellschaft wieder zurückkommen. Ich möchte aber auch ganz klar erwähnen, Menschen, denen es nicht gut geht, denen wir helfen müssen, denen gehört geholfen. Ich glaube auch mehr. Aber Menschen, die arbeiten können und die für das Leistungsprinzip in unserer Gesellschaft beitragen, das ist ganz, ganz wichtig, sie wieder zurück in die Leistungsgesellschaft zu führen. Denn uns muss bewusst sein, wir leben in einem wunderschönen Land. Wir haben ein tolles Sozialsystem, ein tolles Bildungssystem, ein tolles Gesundheitssystem. Und das kann nur funktionieren, wenn wir auch gemeinsam in dieses System einzahlen. Und wenn wir nur noch halbtags arbeiten oder nur noch 4 Stunden am Tag arbeiten, so muss uns auch bewusst sein, dass wir schlussendlich auch nur noch die Hälfte von diesem System in Anspruch nehmen können.
War das im Nachhinein dann vielleicht ein Fehler, dass Österreich so großzügig auch gefördert hat? Es ist ja quasi eine Vollkaskmentalität eingezogen, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft.
Ja, rückwirkend betrachtet kann man natürlich an vielen Stellschrauben nochmal drehen. Wir hatten eine wahnsinnig schwierige Krise, eine der schwersten Krisen nach dem Weltkrieg. Und ich glaube, es war schon wichtig, dass wir der Bevölkerung, unseren Bürgern geholfen haben, aber dass wir auch den Unternehmern geholfen haben. Und jetzt glaube ich, wenn wir alle gemeinsam zusammenhalten, schaffen wir auch wieder, dass wir von dieser Vollkasko-Mentalität zurückkommen, dass wir zurück in die Leistungsgesellschaft kommen und dass vor allem auch eines ganz, ganz wichtig, die Eigenverantwortung wieder kommt. Und da möchte ich nicht nur die Bevölkerung ansprechen, auch die Unternehmen. Wir müssen auch als Unternehmer wieder schauen, dass wir in die Eigenverantwortung zurückkommen, dass wir einfach wieder wirtschaften können. Und es ist schon klar, wenn wir Energiepreise haben, die teilweise 5-10-fach sind, so müssen wir diesen Unternehmen helfen. Das kann kein Unternehmer stemmen. Aber ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, dass wir den Schritt von Förderungen wieder herausgehen und wieder das machen, was eigentlich ein Wirtschafter machen möchte. Das ist wirtschaften und arbeiten.
Der Staat hat ja annähernd 50 Milliarden zur Corona-Bewältigung ausgegeben. Jetzt sind wir auch bei 2-stelligen Milliardenbeträgen, was die Teuerungskrise ausmacht. Sind Sie da für einen Richtungswandel?
Ja, es ist multiple Krisen, die uns gerade heimsuchen. Und eines ist schon klar, jeder Unternehmer da draußen kann kalkulieren und kann sagen, es gibt gewisse Schritte, gewisse Preiserhöhungen, die kann ich im Produkt unterbringen. Aber wenn ich zum Beispiel wie die Energie ist oder auch Löhne so derartig steigen, werden wir immer das Problem einer Spirale haben. Denn wenn der Unternehmer mehr Kosten hat, muss er sie schlussendlich ja abwälzen. Dieser Mythos, der da draußen herumläuft, dass die Unternehmer sich alle eine goldene Nase verdienen, der stimmt leider nicht. Vielmehr müssen Unternehmer kalkulieren und mehr Kosten dann auf ihre Produkte draufsetzen.
Bei Corona wurde ja der Tourismus, aber auch andere Branchen quasi auf null zurückgefahren. Jetzt läuft die Wirtschaft glücklicherweise wieder, auch der Tourismus, Sie haben es angesprochen. Aber sind wir jetzt nicht wieder genau bei den alten Problemen? Ihr redet vom Verkehr, wir haben auch wieder die Après-Ski-Situation. Soll alles so weiterlaufen wie vorher?
Ich glaube, man muss hier differenzieren und ich bin auch Tourismuslandesrat auch angetreten, wirklich die Mythen und die Fakten aufzuklären. Ich möchte den Dialog mit der Bevölkerung, denn vieles, was da draußen herumschwirrt, stimmt so einfach nicht. Es werden immer nur plakativ 4-5 Orte erwähnt, aber das ist nicht der Tiroler Tourismus. Ich glaube, wir können stolz sein, wir werden international über unseren Tourismus beneidet. Wir haben vom ruhigen Tourismus bis zum intensiven Tourismus alles in Tirol anzubieten. Und mir ist auch wichtig, ein bisschen die Brille des Gastes aufzusetzen. Schlussendlich entscheidet der Gast, wo möchte ich meinen Urlaub verbringen und was soll diese Destination mir bieten. So geht es auch den Tirolerinnen und Tiroler, die bei uns Urlaub machen, aber die auch ins Ausland fahren. Man kann in Spanien in eine ruhige Region gehen, man kann auf Ibiza Urlaub machen oder auch auf Mallorca Urlaub machen. Und ich glaube, wir müssen noch verstärkt mit der Bevölkerung in den Dialog gehen, damit wir diese Mythen und Fakten trennen, auch was den Verkehr betrifft. Ja, wir haben einiges zu tun. Wir wissen, dass wir am Wochenende zu viel Verkehr haben. Wenn man sich im Gesamten anschaut, haben wir 8% touristischen Verkehr. Viel Verkehr ist auch der Individualverkehr von unseren Tirolerinnen und Tirolern. Und aus diesem Grund habe ich kurz nach meiner Angelobung bereits in der Tirolwerbung auf der einen Seite ein Nachhaltigkeitskompetenzzentrum installiert, wo wir an der Nachhaltigkeit im Tourismus arbeiten und auf der anderen Seite ein Future Lab. Da beschäftigen wir uns damit, wo ist der Tourismus in 10 Jahren? Nicht wo ist der morgen oder übermorgen, sondern wo ist er in 10 Jahren? Welche Herausforderungen kommen und wie können wir diesen gegensteuern?
Wo ist der Tourismus in 10 Jahren? Das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Wie soll es denn eigentlich weitergehen? Viele sagen ja, die Grenzen, zumindest die quantitativen Obergrenzen, sind erreicht. Soll es aus Sicht der Politik hier wirklich Grenzen geben, die man einziehen will?
Ja, wir sind dabei und wir haben auch schon einige Grenzen eingeführt und wir arbeiten auch hart an der Tourismusstrategie. Ich glaube, die Grenze mit den 300 Betten pro Beherbergungsbetrieb ist eine richtige Grenze. Es versteht weder die Branche noch die Bevölkerung, wenn man auf eine grüne Wiese ein 500-Betten- oder ein 600-Betten-Hotel stellt. Auf der anderen Seite muss uns aber auch bewusst sein, der Tourismus ist eine starke Säule in Tirol. Wir haben eine ganz tolle Industrie, eine ganz tolle Wirtschaft, aber auch den Tourismus. Der ist in den Tälern alternativlos. Und ich würde mir oft wünschen, dass die Tourismusgesinnung von den Tälern etwas mehr in die Inntalfurche, in die Stadt schwappt, dass man sich etwas mehr Gedanken macht, was für Informationen vorliegen, wie man die Mythen und Fakten trennen kann. Tirol ist ein Tourismusland. Ich bin stolz auf unser Tourismusland und ich glaube, wir werden gut beraten, diesen Tourismus quantitativ hier so zu lassen, wie er ist, aber qualitativ stetig monatlich hinauszuarbeiten und vor allem auch weiterzuentwickeln.
Wir kennen es aus dem Ausland, da gibt es in besonders überlaufenen Gebieten fast schon einen Aufstand der Bereisten. Den gibt es in Tirol nicht, aber es gibt doch viel Kritik an immer noch weiteren Ausbauwünschen und so weiter. Wie sehr sagen Sie da, ja, wir müssen da einfach mehr einfach Grenzen einziehen und der Tourismus muss sich auch etwas zurücknehmen?
Also ganz klar ist, wir müssen es regional betrachten. Ich möchte mit der Tiroler Bevölkerung in Dialog gehen. Ich möchte der Tiroler Bevölkerung, was den Tourismus und die Strategie betrifft, zuhören. Ich habe aus diesem Grund auch ein Dialogforum eingerichtet, wo wir mit tourismuskritischen Menschen, aber auch tourismusfreundlichen Menschen einen Dialog eingehen. Keine Diskussion, sondern einen Dialog. Aber wir dürfen eines nicht machen, das ist die Käseglocke über ganz Tirol drüber streuen, alles Äpfel und Birne vermischen. Denn es gibt Regionen, wo sich die Region freut, wenn ein Hotel kommt, wo es Arbeitsplätze schafft, Wertschöpfung schafft, wo der Gemeinde geholfen wird. Und es gibt Regionen, wo wir sicherlich an der quantitativen Grenze erreicht sind, was aber nicht heißt, dass wir qualitativ immer ausbauen. Ich glaube, wir können stolz sein. Gerade in den nächsten Tagen wird die Interalpin bei uns stattfinden. Wir sind Weltmarktführer, was Seilbahnen, was alpine Technologie betrifft. Wir können stolz auf das sein. Und ich glaube, das ist auch der richtige Schritt, diese Technologie weiterhin auszubauen, gerade was das Thema Nachhaltigkeit, aber auch Digitalisierung betrifft und weiterhin auf einen starken Tourismus zu setzen.
Also Projekte, auch Großprojekte, sollen im Tiroler Tourismus schon auch künftig möglich sein, aus Ihrer Sicht?
Wie gesagt, es braucht eine regionale Betrachtung. Zum Beispiel, wenn ich mir die Verbindung Silvian-Sechsen anschaue, so ist das eine sinnvolle Verbindung, ist eine wichtige Verbindung für Osttirol. Es ist ein Impuls für die Region, für Arbeitsplätze, für die Wertschöpfung. Und ich glaube, wir dürfen einen Fehler nicht eingehen, generell alles zu verbieten. Wir müssen uns anschauen, wo hat eine Erweiterung einen Sinn, wo hat eine qualitative Verbesserung einen Sinn. Und ich glaube, das sind wir den Tourismus und den Generationen, die unseren Tourismus so hart aufgebaut haben, auch schuldig.
Wenn wir in die Zukunft schauen, soll natürlich die Lebensraum Tirol Holding eine große Rolle spielen. Da hat es ja zuletzt auch verschiedene Diskussionen gegeben. Erstens, wie spielen da alle Player zusammen, aber auch Diskussionen um den Geschäftsführer. Wie ist da die Meinung der Landespolitik? Soll da diese Holding stärker werden? Soll vielleicht auch an der Spitze ausgewechselt werden? Was ist die Vorstellung?
Als ich mich entschieden habe, in die Politik zu wechseln und mein unternehmerisches Tun ruhen zu melden, war mir eines ganz wichtig, vor allem im Tourismus- und Wirtschaftsressort, das unternehmerische Denken mit in die Politik zu nehmen. Ich bin ein Befürworter der Tirol Holding. Es ist ein wichtiges Instrument, aber zugegebenermaßen müssen wir alles dran setzen, dass wir die Einheit, die Tirol Holding, verschlanken, dass wir auch strategisch in die richtige Richtung arbeiten. Und ich werde mich ganz stark dafür einsetzen, dass wir auch extern diese Holding evaluieren, dass wir sie gemeinsam neu aufsetzen, dass wir gemeinsam gestärkt aus diesem zugegebenermaßen nicht positiven Rechnungsbericht rauskommen. Und da wird auch die Geschäftsführung natürlich eine Rolle spielen. Ich glaube, wir brauchen einen Geschäftsführer, der für die neue Struktur da ist. Es wäre jetzt unfair zu beurteilen, ob der jetzige Geschäftsführer Josef Markreiter für diese Aufgabe zur Verfügung steht oder nicht. Das wird dann der Bereich oder das Protokoll, das wir bekommen und auch die Evaluierung herausstellen. Und da wird er sich genauso als Geschäftsführer, so wie wir mit unseren Firmen Tirol Werbung, Standortagentur und Agrarmarketing diesen Prozess unterziehen würden, so wird es auch die Geschäftsführung tun. Es ist jetzt aber zu früh, über das zu urteilen.
Was ist denn da die zeitliche Perspektive, bis wann man das quasi festgezimmert haben will?
Im Sinne eines unternehmerischen Denkens haben wir keine Zeit zu verlieren. Wir arbeiten jetzt schon dann. Der Rechnungshofbericht, wenn er jetzt rauskommt, wird dann auch die Schwächen aufzeigen. Wir sind als Landesregierung angetreten, diese Schwächen auszumerzen, diese Holding zurück auf den Erfolgweg zu bekommen. Wir sind ständig im Austausch mit unserem Landeshauptmann, wie wir diesen Weg so schnell und effizient wie möglich gestalten können. Und ich bin davon überzeugt, wenn der Prozess abgeschlossen ist, dass wir eine geschlankte, gestärkte, strategisch richtig eingeteilte Holding haben und für unsere Tirolerinnen und Tiroler arbeiten können.
Sie sind der Beteiligungslandesrat auch in Ihrem Portfolio die neue Heimat Tirol. Da steht jetzt auch die Geschäftsführerentscheidung an. Wie soll das aus Ihrer Sicht ausgehen?
Mir war von Anfang an bei der neuen Heimat Tirol und der Neubesetzung der Geschäftsführerstelle eines ganz wichtig. Das ist Transparenz in der Bestellung dieses neuen Geschäftsführers. Aus diesem Grund habe ich mich auch entschieden, an diesem Hearing aktiv nicht so teilzunehmen. Ich bin kein Profi, was gemeinnützigen Wohnbau betrifft. Wir haben hier den Sprecher der ganzen Tiroler gemeinnützigen Wohnbauträger in das Hearing geschickt. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieses Hearing und diese Gruppe die richtige Entscheidung treffen wird und möchte auch vorausschicken, wenn Hannes Tratter, unser Landesrat AT, dieses Hearing für sich entscheidet und auch die Kompetenz vorweist, davon bin ich überzeugt, so können wir Politiker nicht verurteilen, die einmal Politiker waren, dass sie nie mehr eine andere Stelle bekommen. Aber eines ist klar, das Hearing muss ganz transparent durchgeführt werden. Es ist ein breites Hearing, es ist auch der Bürgermeister der Landeshauptstadt Innsbruck dabei. Und ich bin überzeugt, dass dieses Gremium dann an mich herantreten wird, das Beteiligungslandesrat, und mir eine Empfehlung geben wird, wer der neue Geschäftsführer der neuen Heimat Tirol wird.
Also ich gehe davon aus, er hat weder einen Startvorteil noch einen Nachteil.
Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir gemeinsam in diesem Hearing die Entscheidungen treffen, dass das an mich herangetragen wird. Die neue Heimat Tirol ist nicht eine Institution, die nur in unser Land fällt, sondern auch vom Bürgermeister. Es wird dann auch ein Gespräch mit Bürgermeister geben, auch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jakob Wolf. Und wenn jemand ein Hearing für sich entscheidet, ob das der Hannes Tratter ist, es ein anderer oder eine andere Dame, das wird sich zeigen, dann hat er von mir auch vollste Unterstützung, dieses Unternehmen in die erfolgreich in die Zukunft zu bringen.
Ein früherer Slogan der ÖVP hat gelautet, mehr privat, weniger Staat. Jetzt gibt es diese Probleme bei der Gemnova. Im Gespräch ist auch ein Landeseinstieg neben der Finanzspritze. Wie stehen Sie da?
Ich bin sehr froh, dass der Landeshauptmann Toni Matle sich intensivst in den letzten Wochen zur Gemnova beschäftigt hat und auch dieses Thema vorantreibt. Eines ist für mich klar, beteiligen an einem Unternehmen, das kränkelt, ist eine schlechte Entscheidung. Wenn wir strukturell diese Gemnova so aufsetzen, dass die Bürgermeister, die Gemeinden zufrieden sind und auch an dieser Gemnova die zukünftige Ausrichtung passt, dann ist es sicher intelligent, wenn man dieser Gemnova hilft. Aber von mir ganz klare Ansage, in ein Unternehmen zu investieren, das kränkelt oder falsch darstellt, das wäre jetzt der falsche Punkt. Aus diesem Grund auch ein Sanierungsverfahren, wo wir dann sehen, was kommt zum Schluss heraus. Und ich bin überzeugt, dass unser Landeshauptmann Toni Matle dann die richtige Entscheidung trifft, was die Gemnova und eine eventuelle Beteiligung vom Land Tirol mit sich ziehen.
Aber Sie sind sehr skeptisch, was eine Beteiligung des Landes betrifft.
Im jetzigen Sinn bin ich sehr skeptisch. Es geht einfach um das, ein Unternehmen gehört natürlich dann saniert. Ich möchte nicht urteilen, wie es zu der Schieflage von dem Unternehmen gekommen sind. Da sind andere Berufe noch dabei. Aber eines muss klar sein, als ein unternehmerisches Gedanke, man investiert in kein Unternehmen, das keine Strategie hat. Man kann in Unternehmen investieren, denen es nicht gut geht, das ist normal. Ich sehe es auch als Aufgabe vom Land Tirol in gewissen Arten und Weisen helfen. Aber bevor wir investieren oder helfen, brauchen wir eine ganz klare Struktur, eine ganz klare Ausrichtung. Und die müssen wir mit unseren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister abstimmen. Schlussendlich ist die Gemnova für die Gemeinden da.
Das Land Tirol hat im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern noch die volle Beteiligung am Landesenergieversorger TIWAG, an der Landesbank, der Hypo, und hält auch noch die gesamte Wohnbauförderung. Das haben ja andere Länder quasi schon versilbert. Sind Sie dafür, dass das so bleibt?
Ganz klar. Ich glaube, die Landesregierungen vor der jetzigen Landesregierung haben hier tolle Arbeit geleistet, immer auf unser sogenanntes Familiensilber geschaut. Ich glaube, wir können stolz sein, dass wir diese drei Unternehmen haben, dass diese drei Unternehmen in unserem Besitz sind. Und wie man so schön in Tirol sagt, wenn etwas gut funktioniert und etwas läuft, dann verkauft man es auch nicht. Vielmehr müssen wir auch in diesen drei Gesellschaften in die Zukunft investieren, in strategische Entscheidungen investieren. Denn ich bin überzeugt, dass diese drei Gesellschaften und viele andere Gesellschaften Tirol lebenswert machen und für unsere Tirolerinnen und Tiroler ein ganz wichtiges Asset sind.
Herr Gerber, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Koalition aus ÖVP und Grünen liegt derzeit in Umfragen sehr schwach. Davon profitiert derzeit allerdings vor allem die FPÖ, während die SPÖ sich in einen internen Machtkampf um die Führung der Partei verstrickt hat. In den nächsten Wochen wird entschieden, wer künftig die SPÖ führt. Einer der drei Kandidaten ist der Bürgermeister von Dreiskirchen, Andreas Babler, der uns jetzt aus Wien zugeschaltet ist. Schönen Abend, Herr Babler.
Schönen Abend nach Tirol.
Herr Babler, eingangs, warum tun Sie sich das an? Die Partei steht derzeit alles andere als gut da.
Ja, mir geht es mit vielen Mitgliedern darum, jetzt dieses Zeitfenster zu nutzen, einmal diesem ganzen Prozess, diesem ganzen Schauspiel ein positives Ende zu setzen, nämlich sich die Partei wieder zurückzuholen. Und das ist in einem Satz eigentlich das Hauptmotiv, jetzt in Verantwortung zu übernehmen.
Was können Sie besser als Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil?
Ich definiere mich, wie Sie gesehen haben, seit meiner Kandidatur bekannt gebe, habe überhaupt nicht über Abgrenzung und so. Wir sind alles sozialdemokratische Familie. Das heißt, ich mag eigentlich werben für ein positives Programm. Ich mag schauen, dass wir wieder Stolz und Würde haben, eine Bewegung, die sich vor nichts und niemanden fürchtet. Die Offensiv, und ich habe vor wenigen Tagen mein Programm sehr detailliert vorgestellt, konkrete Verbesserung für die Lebensbedingungen der meisten Menschen in diesem Land, nämlich der überwiegenden Bevölkerung, auch bringen mag. Und das ist mein Zugang zu der Geschichte.
Es geht um die Zustimmung der Parteimitgliederinnen und Mitglieder. Wie sieht da quasi ein interner Wahlkampf aus? Was haben Sie vor?
Ja, das, was ich in den letzten Jahren, und ich bin ja schon mittlerweile 35 Jahre Mitglied in der Sozialdemokratie und in Jugend, als Funktionär, als Ehrenamtlicher in vielen Bereichen, ich mache eigentlich nichts anderes, als was ich auch in den letzten Jahren sehr stark gemacht habe, dass ich mit den Mitgliedern in allen Strukturen vom Bodensee bis zum Neusiedlersee bis in die Wiener Bezirke und Sektionen einfach darum werbe, wieder Bewegung zu werden, die voller Leidenschaft für etwas bringt. Jetzt haben wir einen gewissen Dauerfrust entwickelt als Kollektiv, würde ich jetzt einmal sagen, was die Entwicklungen der letzten Jahre anbelangt hat. Auch die Halbierung, dass wir jetzt de facto in einer Generation von 40% auf 20% gefallen sind. Also mir geht es jetzt darum, wieder ein bisschen ein Bewusstsein zu kriegen, woher wir kommen, wohin wir müssen, eine konsequente Linie zu fahren. Und was mich sehr stark freut, ist diese Begeisterung und auch die Leidenschaft wieder zu spüren. Und aufs Herz, wer hätte glaubt, vor 2-3 Monaten, dass wir eine Zeit erleben, wo tausende Menschen wieder in die SPÖ neu eintreten, sie wieder aktivieren lassen nach 5 Jahren und dass viele, die schon länger bei uns in der Bewegung gemeinsam mit uns sind, auch wieder Motivation spüren, dass es endlich wieder nach vorne geht.
Sie hatten zunächst geplant nur 2 Teilnehmer an der Obmann-Wahl, dann waren es kurzzeitig 73, jetzt sind es 3. Hätte sich da nicht eigentlich angeboten, dass Sie wie früher auch einmal die CDU übrigens in Deutschland so Hearings abhalten? Mehrere, wo sich alle 3 Kandidaten der Parteibasis stellen?
Ja, Sie haben völlig recht. Der Prozess, den hätte man können aus dem Schubladerl nehmen, nicht nur von sozialdemokratischen Schwesterparteien, auch von christlich-sozialen Parteien gibt es so fertige Modelle ganz einfach. Aber ich mag zum Prozess eigentlich gar nichts mehr sagen. Also mein Blick ist mit den Mitgliedern gemeinsam nach vorne gerichtet und für das sterbe ich auch jetzt voller Herzblut.
Sie haben einmal gesagt, Sie sind beim Volk und weniger in den VIP-Clubs und in den Hinterzimmern der Discos. Ist das auch künftiger Zugang?
Ja, absolut. Das macht mir aus. Das ist eine große, große, große Priorität in unserer Bewegung zu erkennen, dass wir eine Mitgliederorganisation sind. Gibt's ein altes Kinderfreundelied, 5 Finger, das sind eine Faust zu wissen, wenn wir sie gemeinsam organisieren, dass wir miteinander was machen können. Da bedarf es natürlich auch einen Respekt gegenüber der Strukturen bis in die letzte Ortssektion, bis zu jedem einzelnen Mitglied hinunter, bis zu unseren Orts- und Stadtfunktionärinnen in den Sektionen und in den Stadtparlamenten und in den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Das ist eine Zugangsfrage. Das ist ein unsagbarer Schatz, den wir haben. So breit aufgestellt sind. 150.000 Menschen in der Sozialdemokratie organisiert sind, aus unterschiedlichsten Lebensrealitäten. Auf die hat man oft vergessen in der Vergangenheit. Da war die SPÖ eher so ein Haus, wo nur SPÖ draufsteht. Und irgendwer hat uns dann aus einem seitlichen Lukenfenster irgendwas mitgeteilt. Oder irgendwelche Spin-Doktoren haben uns beraten. Und ich glaube, wir haben so viel Expertise unter den Mitgliedern, die jetzt auch ganz genau hoffentlich sehr stark spürbar machen, dass sie eigentlich die besseren Beraterinnen sind, nämlich als SPÖ-Mitglieder. Und das ist mein Zugang zur Partei, zu dem Stere, für das Lebe, auch mit den Strukturen und mit den Mitgliedern mich auszutauschen. Deswegen jeder einzelne Auftritt, ich glaube, ich habe jetzt über 40 zugesagt in einer kurzen Zeitfenster. Wir haben 3-stellige Einladungszahlen von allen Ortssektionen in allen Bundesländern. Ich kann leider jetzt in der kurzen Zeit nicht alle besuchen, aber ich stehe im Wort, dass ich überall hinkomme, wo ich eingehe und wird, soweit ich das nur irgendwie schaffe.
Sie sind bei Wahlen sehr erfolgreicher Bürgermeister in einer wahrscheinlich nicht sehr einfachen Stadt, in Dreiskirchen mit dem Erstaufnahmezentrum. Trotzdem ist natürlich der Sprung in Richtung Kanzlerschaft, geplante Kanzlerschaft, ein sehr großer. Können Sie Kanzler?
Ja, ich glaube, es gibt fast keine bessere Qualifikation, wenn man sein Hauptteil seiner Tätigkeiten eigentlich verbringt in der Kommunalpolitik, nämlich ganz genau zu wissen, was sind unsere Aufgabenstellungen, was sind die Lebensrealitäten, was sind die Problemstellungen, die tagtäglich hereinprasseln, von der älteren Generation über die Arbeitnehmerinnen, über Leute, die arbeitslos gemacht wurden oder langzeitarbeitslos, keine Perspektive sehen, bis zu unserer Kleinsten, einfach zu wissen, was es braucht. Das ist ja der größte Schatz, den man hat. Das hebt mir wahrscheinlich auch ab von anderen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern, dass ich ganz einfach diese Lebensrealität verinnerlicht habe. Das sind unsere Leute mit den Konfrontationen. Und wir zeigen natürlich auch, wie man gesetzliche Rahmen verändern kann. Und das sind Dinge, die man für das ganze Land wünscht. Die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, Teuerung mit Ökologie zu verbinden, gleichzeitig mit gesellschaftlicher Teilhabe zu verbinden, dass das eine Frage ist. Niemand von uns, der nicht weiß, wie er sich am Monatsende noch die Miete leisten kann oder Lebensmittel einkaufen kann, kann sich ein Klimaticket kaufen um 1.200 €, um überhaupt die Möglichkeit haben, Teilhabe zu haben am gesellschaftlichen Leben. Die Kinder können nicht mehr in die Vereine gehen, weil die Mitgliedsbeiträge nicht mehr zahlen können. Und was wir gemacht haben, jetzt einmal ganz ein wichtiges Grundrecht für Kinder sicherzustellen, Einkommensgewichte durchgerechnet mit klaren Kriterien, auch festzulegen, dass jedem Kind ein warmes und gesundes Essen beispielsweise garantiert werden muss in unserem Land. 380.000 Kinder, wenn wir das Interview führen miteinander, muss man sich vorstellen, einzelne Kinder, die Zahl klingt ja immer so, dass man sich nicht vorstellen kann, leben in Armut und sind armutsgefährdet. Jedes fünfte Kind in Österreich, und davon leben viele in Wohnungen, beispielsweise die Schimmplatz sind oder die Feucht sind und vieles andere. Man tut immer so und redet nicht gern drüber. Aber wir sind in der Sozialdemokratie nicht, um irgendwelche Funktionen zu bekommen, sondern dass man kollektiv niemanden im Dreckling lässt, im Fechtezimmer zurücklässt und jedem Kind, jedem Erwachsenen, jeder Pensionistin gleiche Rechte, gleiche Chancen einräumen. Ganz einfach eigentlich.
Bruno Kreisky hat 1970 gesagt, die Menschen ein Stück des Weges mitnehmen. Unser Innenpolitikchef Michael Sprenger hat heute kommentiert, vorwärts ja, aber wohin? Es ist irgendwie der Weg nicht ganz klar, wohin sich die SPÖ entwickeln soll. Sehen Sie diesen Weg?
Ja, ich glaube, ich habe ziemlich klar aufgezeichnet, wo es hingeht. So, ja. Eine Gesellschaft, die keinen Zug lässt und die da aufeinander stolz ist, wenn man zusammenhält, nämlich in den großen Dingen. Und dort, wo es unmoralisch wird, was wir jetzt gesehen haben, dass beispielsweise Energiekonzerne nicht nur inflationsbedingt, sondern unmoralisch eigentlich dazu zusätzlich Profite gemacht haben. Die Verdoppelung der Gewinne in diesem Bereich, die wir gesehen haben, die schriftlich da liegen, Stück um Stück am Bier sind, ja, einfach einmal einzugreifen. Und Menschen aus einer Perspektive zu behandeln, dass es ein Recht ist, was ihnen zusteht. Ich habe ganz konkrete Forderungspunkte gemacht in vielen Bereichen, nicht nur bei den Kindern und bei den Arbeitnehmern, dass es ein Recht ist, aber bei den Frauen, dass wir jetzt einmal einen Schritt weiterkommen müssen, nicht nur 30 Jahre sie zu beklagen miteinander, Seite an Seite mit den Frauenorganisationen, sondern stark dafür kämpfen, dass es endlich eine verpflichtete Lohntransparenz gibt, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit umgesetzt wird. Oder dass es ja in Österreich auch ein Recht ist. Wir zahlen ja das alle miteinander. Sie und ich zahlen Abgaben jedes Monat ein und so wie 3,9 Millionen Unselbstständige Abgaben zahlen in ihrem ganzen Arbeitsleben, dass man einen Rechtsanspruch hat, dass man, wenn man krank ist und Schmerzen hat, innerhalb von 14 Tagen einen Facharzttermin kriegt, der nämlich auch nicht was kosten soll. Und das sind ganz einfach Rechtsdiskussionen. Und ich habe ganz, ganz klar gesagt, dass man diese unmoralische Frage meistens dann da kommt, wer soll denn das alles zahlen, habe ich ein Konzept hergeben, so wie, wo man sozusagen den Superreichen, den kleinsten Prozent- und Promillepunkten einfach eine gerechte Besteuerung aufdruckt. Da sehen 70% der Österreicherinnen sehen das auch so quer über die Parteigrenzen und ich glaube, das wäre jetzt endlich einmal ein Stück zu mehr Gerechtigkeit in unserem Land.
Junge Vertreterinnen, Vertreter aus der Partei und auch die Partei Linke hat große Sympathie für ihre Kandidatur, aber sonst haben sich viele Parteigranten sehr zurückgehalten. Wie sehen Sie derzeit die Stimmungslage? Sie haben gesagt, Sie gehen davon aus, dass Sie gewinnen.
Ja, also Mitgliederabstimmung, ja. Und jedes Mitglied ist gleich viel wert. So sollte man vielleicht einmal auch unsere Organisation begreifen. Und ich habe mich aber gefreut und ich darf es ein bisschen ausführen. Ich habe nicht nur diese Unterstützung von den Gruppen und Menschen und Mitgliedern in unserer Bewegung, die Sie aufgeführt haben. Ich freue mich natürlich über die Jugendorganisationen, wenn sie geschlossen unterstützen. Ich freue mich aber über jedes einzelne Mitglied. Aber ich habe gleichzeitig aber die Vorsitzenden in zwei starken Pensionistenverbänden, die auch mich mit unterstützen. Ich habe viele Bürgermeisterinnen, ich habe sehr viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, sehr viele Frauen in den Frauenorganisationen, quer durchs Land. Und ich freue mich über jede Unterstützung. Aber prinzipiell sind wir in einer Mitgliederentscheidung, wo jede Stimme gleich viel wert ist. Zum Glück, endlich einmal nach so vielen Jahren.
Wenn die Wahl zu Ihren Gunsten ausgegangen ist, die innerparteiliche Wahl, wie soll es dann gelingen, die Gräben zuzuschütten? Und wie groß sind die derzeit?
Ja, ich glaube, ich bin der Garant in dieser Auseinandersetzung. Ist natürlich gut, nicht Teil dieses dauernden Konfliktes gewesen zu sein. Und ich halte es auch nicht für gescheite Ansage zu machen, wenn man da beispielsweise nicht gewinnt, dass man sich da zurückzieht. Ich meine, ich bin ganz bewusst in mein Leben in die sozialdemokratische Familie eingetreten. Ist eine Lebensentscheidung, die wir gemeinsam als Mitglieder irgendwann einmal getroffen haben in einer Station. Das heißt, ich werde immer mitarbeiten. Und genauso verstehe ich es auch in dem Moment, wenn ich Parteivorsitzender bin, strecke ich natürlich jetzt schon auch in diesem Prozess an, daran zu denken, dass es an Tag 1 gibt, jedem und jeder die Hand entgegen, die für die Sozialdemokratie arbeiten mag. Das ist unumgänglich. Da darf es nichts geben. Wir können nur gewinnen, wenn wir geeint und geschlossen sind. Und ich glaube, meine persönliche Lebensgeschichte zeigt, in meinem breiten aufgestellten Team, in meinem überregionalen Wirken, erstens, dass ich wollen gewinnen kann, auch gegen den Trend der Sozialdemokratie, hier in den Landtagswahlen, also auch gegen den Parteitrang, ganz diametral entgegengesetzte Termine, Wahlergebnisse habe. Also gleichzeitig natürlich auch viele Nichtwählerinnen, Blauwähler, ÖVP-Wähler dazu binden kann, auch mal ein Stück des Weges mit der Sozialdemokratie zu gehen in Wahlentscheidungen. Aber ich glaube auch ganz wichtig ist, diese Einigung voranzutreiben. Für das Stere in den letzten Jahren. Also ich glaube, ich bin nicht umsonst gut gebucht und gut besucht bei allen möglichen Ortsorganisationen, Bezirken und Landesorganisationen.
Der SPÖ-Vorsitz ist das eine, dann eine Bundeswahl zu gewinnen, natürlich noch eine andere Kategorie, da muss man auch in die anderen Lager ausstrahlen. Österreich ist tendenziell eher rechtskonservativ, würde ich mal sagen. Wie wollen Sie da trotzdem Platz 1 und damit die Kanzlerschaft wahrscheinlich holen?
Erstens glaube ich diese These nicht. Ich hinterfrage immer sehr stark, was heißt rechtskonservative Mehrheiten. Also bei der Bundespräsidentenwahl würde man es anders ansehen. Jetzt bei den letzten aktuellen Umfragen schaut das auch anders aus, dass da die keine rechtskonservative Mehrheit ist. Die Menschen wollen Programme, sie wollen Visionen, sie wollen Leidenschaft und sie wollen auch von Politikerinnen und Politikertypus, da bin ich überzeugt davon, jemand, der sozusagen die Lebensrealitäten echt kennt. Und darum ist es natürlich ein Vorteil, neben all meinen internationalen Tätigkeiten, die ich gehabt habe in Jugendorganisationen, in der Weltjugend Internationale, gerade da zu kommen, sozusagen aus den Realitäten, aus den tagtäglichen Sorgen in der Kommunalpolitik, ist ein unglaublicher Schatz. Also insofern bin ich sehr zuversichtlich. Ich habe bei allen Wahlen, wo ich je mein Leben auch überregional antreten bin, aber natürlich auch in meiner Stadt bewiesen, dass ich eigentlich antrete, um Wahl zu gewinnen. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Aber der Schritt 1 muss sein, auch wieder eine Partei zu fahren. Ohne Partei und ohne einer geeinten Partei hat es ja fast keine Möglichkeit, eine Wahl zu gewinnen. Es hat ja keine Substanz, das hat ja gar nichts sozusagen. Jetzt geht es darum, starke, stolze Sozialdemokratie zu formen. Und wenn wir sehen, was wir jetzt gerade schaffen, dass wir wieder so eine Leidenschaft da bringen, dann ist die Einigung das Zweite, was danach folgt. Leidenschaft, Visionen für etwas zu sein, nach 5 Jahren wieder mal positiv, programmatisch, aber auch von der Stimmung her was zu machen. Das ist die Grundvoraussetzung natürlich, dass ein Einigungsprozess überhaupt möglich macht. Und nur mit einer geeinten, starken Sozialdemokratie werden wir fähig sein, ja, die großen Fragen anzugehen. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Da gibt es ein großes Momentum Richtung Nationalratswahlen, damit die Sozialdemokratie endlich wieder zu dieser Stärke kommt. Kann ja keiner verstehen bei dieser Lage im Land, warum das eigentlich nicht so sein sollte. Wir haben große Dinge, die wir jetzt im Interesse dafür machen müssen. Ganz, ganz radikal.
Sebastian Kurz hat einst die Wahlen gewonnen, indem er Wähler von der FPÖ geholt hat, aber auch von der SPÖ. Und das war doch ein eher strikter Ausländerkurs. Sie fahren einen eher offenen Kurs. Kann das trotzdem funktionieren?
Ich fahre einen pragmatischen Kurs, ja, in beiden Bereichen. Das Thema Flucht wird in Dreiskirchen ja immer veranstaltet, ja, immer von den Regierungen. Ich habe jetzt dann, glaube ich, 8 ÖVP-Innenminister und einen FPÖ-Innenminister, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, allein ich in meinen 9 Jahren als Bürgermeister schon überlebt, habe historisch die Auseinandersetzungen immer gewonnen, aber wenn es länger dauert haben. Da sind Dinge inszeniert worden. Das betrifft Dreiskirchen. Die allgemeinen österreichischen Zahlen sind ja eigentlich auch nicht die großen. Ja, wenn ich mir anschaue, dass ich manchmal in der Stadt hochgespielt einfach gekriegt habe, wo man mit den Flüchtenden, aber auch mit der Bevölkerung einfach ein mieses Spiel gespielt hat, was nicht notwendig gewesen war. Der größere Punkt, und da braucht es auch klare Ansagen, ist die Arbeitsmigration. Und das ist ein pragmatischer Zugang. Wir wissen alle, dass wir eigentlich volkswirtschaftlich überhaupt keine Chance haben, dieses System Österreich am Radl am Laufen zu bekommen und am Laufen zu erhalten, wenn es nicht in Bereichen, die so vielfältig sind, Arbeitsmigration. Jeder sagt uns das. Das ist keine sozialistische Ansage oder sozialdemokratische. Das sagen uns alle Wirtschaftsforschungsinstitute, auch Konservative, die sagen, natürlich brauchen wir Arbeitsmigration. Und die braucht die Sozialdemokratie, die gerade die Bedingungen festlegt. Die sagt, natürlich braucht man gut Ausgebildete. Das hören wir eh schon sehr oft. Ja, Fachärztinnen, IT-Expertinnen, man produziert da so Bilder. Die ehrliche Ansage ist, wir brauchen ja auch nicht so gut qualifizierte Arbeitskräfte in der Hotellerie, in der Gastwirtschaft, im Reinigungsdienst, im Facility Management und in vielen anderen. Man soll sich mal überlegen, wer eigentlich die Drecksarbeit macht im ganz normalen Leben, wenn wir nachdenken, die in der Schwerindustrie stehen. Ja, jeder weiß das. Also insofern, glaube ich, braucht es mit der Gewerkschaft nämlich die große sozialdemokratische Antwort drauf. Und das Anliegen und die Sorge der Gewerkschaften ist berechtigt, dass Arbeitsmigration nicht dazu benutzt wird, um die Sozialstandards und die Lohnniveaus zu drucken. Und das ist die sozialdemokratische Perspektive. Ja, Arbeitsmigration braucht es in den und den und den Bereichen, in dem und dem und dem Ausmaß, aber unter dem Schutzmechanismus für die Leute, die jetzt auch in dem Land schon arbeiten, damit sie nicht davon irgendwie in die etwas verlieren an ihren Rechten und dass die eingesetzt werden, ganz absichtlich zum Lohndrucken und zum Sozialleistungendrucken. Das ist die sozialdemokratische Antwort. Ganz klar, pragmatischer Kurs, hat nichts mit offenem Kurs zu tun. Also dieses Bekenntnis und die klare Sprache braucht es dazu.
Die SPÖ hat wahrscheinlich hundertfach in den letzten Jahren Neuwahlen gefordert. Derzeit wird sie wahrscheinlich froh sein, wenn es keine gibt. Jetzt müssen einmal die Strukturen gerichtet werden. Ab wann wären Sie dann bereit?
Ganz ehrlich, ich bin es gewohnt, sozusagen Herausforderungen anzunehmen. Und die Sozialdemokratie, und das habe ich früher gesagt, das ist mein Anspruch, mit den Mitgliedern jetzt gemeinsam eine Kraft zu haben, die selbstsicher ist, die stolz ist, die sich von nichts und niemandem fürchtet. Und wir können es nicht beeinflussen, wenn der Schwarz und Grün de facto dann offiziell einmal ihre Auflösung beschließt. Ich glaube, das ist für die vielen im Land ganz gut. Und sie können mal glauben, wir sind stark genug, diese Auseinandersetzung sehr schnell auch zu führen. Und Sie können mir auch glauben, dass wir da auch für positivste Überraschungen in sozialdemokratischen Wahlergebnissen fähig sind.
Herr Babler, wenn Sie Platz 1 holen bei einer Wahl, werden Sie einen Koalitionspartner brauchen. Wie stehen Sie einer Koalition mit der FPÖ gegenüber? Ist das für Sie ausgeschlossen? Und falls ja, dann bleibt Ihnen wahrscheinlich nur noch die ÖVP.
Entschuldigung, das Wahlziel von mir und von der Sozialdemokratie wird sein, als Nummer 1 durch diese Ziellinie zu gehen bei Nationalratswahlen. Ich glaube, bin da sehr zuversichtlich als Parteivorsitzender, wäre die Richtlinien sozusagen mit den Mitgliedern dazu stellen, dass die Sozialdemokratie Nummer 1 bleibt. Und zu der Koalition, also das heißt alles zu tun, um Kanzler Kickl zu verhindern, und das wird uns gelingen, da bin ich sehr zuversichtlich. Zu den Koalitionen muss man sagen, natürlich ist es gut für das Land, einmal eine progressive, demokratische Alternative zu haben, zu Schwarz-Blau, was wir gesehen haben, was die gemacht haben, mit der Arbeitszeitverlängerung nach 137 Jahren zum ersten Mal und den Kürzungen der Mindestsicherungen, nicht nur für Ausländer, sondern nämlich für alle Menschen, die in Not sind, auch die Österreicherinnen und Österreicher in der autochthonen Bevölkerung. Also ich würde einmal sagen, das Wahlziel ist ganz klar. Zur Frage der ÖVP, weil sie ja auch oft kommt, wie das sie darstellt, man muss einmal die Radikalisierung an der ÖVP sehen, nämlich nicht nur im Ausländerthema, dass sie sozusagen den Schmiedl jetzt macht, was dieses Thema anbelangt seit vielen Jahren von der FPÖ, wo sie viele wahrscheinlich auch abwendet oder zu Recht abwendet haben, die christlich-soziale Werte haben in der ÖVP, denen das zu radikal und zu arg geworden ist, wie man umgeht auf diesem Kurs. Aber auch die Radikalität, was anbelangt, im Sozialstaat umzubauen. Die Zerschlagung de facto der Einrichtungen Stück um Stück der Arbeit der selbstverwalteten Gesundheitskasse, einfach mit Mehrheiten beispielsweise. Die Einführung einer 60-Stunden-Arbeitswoche mit geringeren Zuschlägen, die man verdient kriegt und viele andere Bereiche, die man jetzt Stück um Stück sehen. Also ich glaube, da braucht es auch eine ganz andere ÖVP, wo man das überhaupt wieder mal denken kann. Momentan ist die ÖVP so auf einem radikalen Kurs in so vielen Bereichen, dass die ÖVP überhaupt keine Schnittmenge hat mit der Sozialdemokratie. Also das, glaube ich, gilt es klar zu benennen, wie die ÖVP ausschaut in einem halben Jahr, in einem Jahr kann ich nicht voraussehen. Die ÖVP hat in ihrer Geschichte schon bewiesen, dass sie sehr schnell oft wechseln kann. Auch Vorsitzende kann mich erinnern, auch im Jahrestakt, wenn ich es richtig gespeichert habe. Aber das ist nicht die Frage an. Unser Anspruch ist Platz 1, für das wäre alles tun als Parteivorsitzender, ganz klar Platz 1 und dann werden sich auch andere Kräfteverhältnisse ausgehen.
Aber ist die FPÖ aus Ihrer Sicht ausgeschlossen, auch als Vizekanzler?
Die FPÖ nimmt sich eigentlich selber aus dem Rennen, Entschuldigung, es gibt ja keine Schnittmenge. Sie ist gegen arbeitende Menschen, sie ist gegen ärmere Menschen, sie ist überhaupt verfolgter Politik, wo sie Menschengruppen manchmal als weniger wert bezeichnet. Also das ist schon der starke Eindruck. Das ist eine Politik des Hintretens, gegeneinander ausspülens. Das bringt niemandem was, wenn man als 30. Mal für die ÖVP die Balkanroute schließt, dann bringt das der Kollege, die 30% weniger im Betrieb in der Schwerarbeit kriegt, das auch nichts. Das bringt einer Pensionistin nicht weniger schlaflose Nächte zum Monatsende, weil sie nicht weiß, wie sie Miete zahlen kann. Und das bringt da kein einzigen Kind in Österreich aus der Armut heraus oder garantiert ein warmes Mittagessen am Tag. Also insofern, glaube ich, sind die Schnittmengen damit der FPÖ gar nicht macht. Die FPÖ nimmt sie raus aus einer seriösen Partnerschaft für die Grünen in dem Land.
Aber dann hätten sie derzeit gar keinen Koalitionspartner, oder? Mit der ÖVP sehen sie auch wenig Schnittmengen.
Also ich glaube, es gibt sehr mutige Reformpartnerschaft, wird sie ausgehen mit einer starken Sozialdemokratie. Da bin ich ganz fest davon überzeugt.
Herr Babler, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute nach Wien.
Ich sage danke. Liebe Grüße nach Tirol.
Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne nachlesen in der TT und auf tt.com und natürlich auf Podcast nachhören. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.